Du kennst es besser. Vielen Dank. Ja. Ich werde heute Morgen aus Johannes Kapitel 20 lesen. Ich werde Verse 11 bis 18 lesen, aber ich erwähne zuerst meinen Titel für die Predigt von heute Morgen. Lass uns den Herrn Jesus lieben, wie Maria ihn liebte. Lass uns den Herrn Jesus lieben, wie Maria ihn liebte. Johannes Kapitel 20, wir lesen, ich fange an mit Vers 11 und ich lese bis Vers 18. Jesus erscheint der Maria Magdalena. Ich lese aus der Schlachterbibel. Ab Vers 11 von Johannes 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabboni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngeren, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Punkt Nummer 1 heute Morgen: Maria Magdalena liebte den Herrn Jesus mit so einer intensiven, vollkommenen Liebe, dass wir sagen können, dass sie das Herz einer Witwe hatte, solange sie depriviert war von seiner herrlichen Gegenwart, solange sie seine herrlichen Gegenwart nicht spüren konnte, solange er nicht da war oder sich nicht gemerkt hat, dass er da war. Petrus und Johannes dürfen wir nicht beleidigen, aber lass uns nicht vergessen, diese Leute hatten, als dieses Ereignis geschehen ist, noch gelebt bevor Pfingsttag. So, sie waren erlöst gewesen. Petrus war ein wahrer Jünger des Herrn Jesus gewesen. Und Johannes auch. Natürlich, Maria Magdalena auch. Aber die Fülle des Geistes haben sie noch nicht gehabt. Das wurde ab Pfingsttag der Fall sein. Dann waren sie erfüllt geworden mit dem Heiligen Geist. Und wir wissen, dass bevor Pfingsttag die Leute, auch die Kinder Gottes dann, sehr wenig Erkenntnis hatten von was der Herr eigentlich gemeint hat und ihnen gesagt hat. Weil der Heilige Geist musste noch kommen, um ihnen all diese Dinge, die Bedeutung davon zu erklären. So, es ist auch nicht fair, es ist auch nicht gerecht, wenn wir uns so häufig vergleichen mit den Jüngern, insbesondere in Bezug auf ihre Fehler und Sünden, die Dinge, die sie gemacht haben, Verkehrtes gemacht haben, bevor Pfingsttag. Weil wir leben nach Pfingsttag, so wir sollen leben, wie diese Leute gelebt haben, nach Pfingsttag. Und lass uns wissen, diese Leute hatten auf eine ganz andere Weise gelebt, auch nach Pfingsttag. Aber lass uns zum Punkt kommen. Ich sage, Maria liebte den Herrn Jesus mit so einer intensiven und so einer vollkommenen Liebe, dass wir sagen können, sie hat das Herz einer Witwe gehabt, solange sie seine Gegenwart nicht spüren konnte. Warum konnte sie es nicht ertragen, um seine Gegenwart nicht zu spüren? Weil die Liebe einfach so ist, oder? Wir können es nicht ertragen, wenn unsere geliebten Menschen weggegangen von uns sind und wir sie nicht treffen können. Dann sehnen wir uns, wenn wir diese Leute mit einer intensiven Liebe lieben, sehnen wir uns danach, um sie wieder zu treffen. Wir wollen nicht nur Briefe schreiben, wir wollen direkten Kontakt haben, wir wollen die Leute umarmen, wir wollen mit ihnen kommunizieren, schöne Gemeinschaft haben. Die Liebe ist einfach so. Die Liebe kann so eine Entfernung nicht wirklich ertragen. Und im Fall von Maria war es zu einem besonderen Maß so gewesen, ihren geliebten Herrn Jesus gegenüber. Der Herr Jesus war tatsächlich, was er für sie sein musste, nämlich ihre erste Liebe. Sie war nicht in diesem Loch hineingefallen worden, die Gemeindemitglieder von Ephesus, wovon wir in Offenbarung 2 lesen, hineingefallen waren. Sie hatten immer noch den Herrn geliebt, weil natürlich ist es völlig unmöglich für einen wahren Christ, um den Herrn Jesus nicht zu lieben. Die Leute, die den Herrn Jesus nicht lieben, gehen alle in die Hölle. Das hat Paulus uns gesagt, geführt vom Heiligen Geist. Wenn wir die Maranatha-Ausruf hören würden, Maranatha, der Herr kommt, und der Herr dann tatsächlich kommen wird, und er herausfinden wird, jemand, die da sein wird, hat ihn nicht geliebt vorher, dann wird er die schrecklichen Worte hören. Du bist verflucht. Gehe, um ewige Schmerzen in der ewigen Hölle zu erleiden. Es kommt nicht nur darauf an, ob wir den Herrn Jesus angenommen haben. Es kommt darauf an, ob wir wiedergeboren worden sind, und alle die wiedergeborenen Menschen lieben den Herrn Jesus Christus mit einer übernatürlichen Art von Liebe. Weil wir lesen in Römer Brief, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, durch den Geist, der er uns gegeben hat. Als wir den Geist Gottes empfingen, kam der Heilige Geist in unsere Herzen hinein, aber er brachte die göttliche Liebe mit ihm zusammen. Und ab dieser Zeit konnten wir nicht anders, als um den Herrn Jesus auf eine ganz besondere Weise zu lieben, oder? Und der Herr Jesus ist absolut eifersüchtig, weil er ist auch Gott, wie Gott der Vater Gott ist, wie Gott der Heilige Geist Gott ist. Gott sagt, ich bin der eifersüchtige Gott, ich habe eine eifersüchtige Liebe. Ihr müsst mich einfach mit einer ersten Art von Liebe lieben. Was bedeutet das? Ich muss für euch viel wertvoller, viel köstlicher sein als alle anderen Menschen, als alle Menschen und als alle Dinge. Deshalb muss ihr sogar ihr Leben hassen und die anderen Dinge und Leute hassen, damit ihr mir nachfolgen könnt. Im Vergleich zu die Liebe, die wir für den Herrn Jesus haben sollen, muss unsere Liebe für die anderen Menschen und Dinge wie Hass aussehen. Und Maria ist ein wunderbares Vorbild, obwohl wir von einer Maria Magdalena redet heute Morgen, die gelebt hat wie vor Pfingsttag. Zeigte sie uns und alle die Jünger, die danach kamen, ein wunderbares Beispiel von der Einstellung, die Gott von uns als seine geliebten Menschen erwarten. Was für eine Liebe, was für eine vorherragende Liebe. Was hatten die zwei Jünger gemacht? Lass uns hier lesen. Zuerst hat Simon Petrus, Vers 6, da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, der dem Herrn Jesus folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher, die da liegen. Vers 7, das war natürlich bei seinem Grab. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger, nämlich Johannes, hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Aber was machten die zwei Jünger danach? Nachdem sie festgestellt hatten, er ist nicht mehr in seinem Grab. Und sie glaubten. Aber sie hatten nicht alles mitbekommen noch. Die Fülle des Geistes, wie ich euch gesagt habe, hatten sie noch nicht gehabt. Deshalb lesen wir in Vers 9a, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Das zeigt uns, wir brauchen den Heiligen Geist, um uns all die Dinge, die in Gottes Wort aufgeschrieben steht, wahrlich auf eine geistliche Weise verstehen zu können. Aber was machten sie? Sie waren, glaube ich, absolut enttäuscht. Unser Herr ist nicht hier. Aber sie gingen zu Hause. Vers 10, nun gingen die zwei Jünger wieder heim. Sie wussten, wir haben ein Heim. Wir sind betrübt. Wir sind enttäuscht. Wegen der Tatsache, dass unser Herr nicht hier ist. Wir lieben unseren Herrn. Aber was können wir machen? Wir können einfach zu Hause gehen. Hier heimgehen. Und das machten sie. Aber Maria blieb hinten. Sie blieb beim Grab. Sie machte nicht, was die zwei zukünftigen Apostel machen würden. Gemacht hatten. Nun gingen die zwei Jünger wieder heim, aber im Gegensatz dazu, Vers 11, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Warum konnte sie das Grab Jesu nicht verlassen? Sie hatte das Herz, wie ich gesagt habe, eine wahre Witwe gehabt. Damit meine ich, wenn sie ihren Herrn nicht treffen konnte, wieder seine liebevolle Gegenwart spüren würde, würde sie nie wieder Freude erfahren. Es war für Maria, glaube ich, für Maria Magdalena, als ob alles kaputt gegangen war in ihrem Leben. Alles, was sie als wertvoll und köstlich geachtet hatte, ist verschwunden worden. Sie war, wahrscheinlich sind die Leute nicht, haben sie nicht recht, für mehrere Kommentatoren denken, dass sie nicht so sehr intelligent war. Wahrscheinlich war sie ziemlich intelligent, aber natürlich nicht geistlich so völlig intelligent, weil sie brauchte noch die Fülle des Geistes, um die geistlichen Dinge auf die richtige Weise zu verstehen. Aber weil sie schon erlöst worden ist, sie hatten den Heiligen Geist, obwohl nicht in seiner Fülle, hat sie Jesus Christus lieb gewonnen, wie sie niemand anders liebte. Warum ist das passiert? Und wann ist das passiert? Wir werden nicht die ganze Geschichte von Maria Magdalena nachforschen und darüber reden heute Morgen. Aber kurz ausgedrückt, der Herr Jesus hat sie begegnet. Er hat sie als eine verlorene, sündige Frau begegnet. Er hat sie erlöst aus der Macht des Bösen. Von ihren Sünden hat er sie erlöst. Aber am meisten hat sie sich darüber gefreut, dass sie ihn kennengelernt hat. Es gibt jemand, der wichtiger ist, der köstlicher als alles andere ist. Ich finde es absolut wunderbar und kostbar, dass Gott meine Sünde vergeben hat. Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre ich in die Hölle gegangen. Aber ich freue mich auch wie Maria am meisten da eben. Was ist das Ergebnis von der Tatsache, dass der Herr meine Sünde vergeben hat? Ich habe diesen köstlichsten Schatz begegnet und bekommen in meinem Leben. Und mein köstlicher Schatz ist Gott selber, den Herrn Jesus selber, Gott dreieinig. Und wir wissen, dass die wahren Kinder Gottes, das ist ihr Merkmal, die sich ganz anders machen als die sogenannten Christen, als die bekennenden Christen, die noch nicht wiedergeboren worden sind. Es gibt Millionen von solchen sogenannten Christen. Sie singen mit uns zusammen. Sie glauben auch, was wir predigen. Sie beten auch. Sie sagen auch, wir sind gereinigt worden durch Christi Blut. Aber sie lieben den Herrn Jesus nicht. Sie sind nicht gefokussiert auf ihn. Und deshalb wissen wir, die armen Leute täuschen sich. Der Herr Jesus wird sie noch einmal sagen, davon lesen wir in Matthäus Kapitel 7. Nein, Sage nicht, Herr Jesus, Herr Jesus, Herr Jesus, das und das und das und das haben wir in deinem Namen gemacht. Ich habe euch nie gekannt. Nie gekannt. Gehen weg. Ihr seid verflucht. Geh in die Hölle. Das ist die Frage heute Morgen, Geliebte. Liebst du den Herrn Jesus? Ich rede nicht von einer natürlichen Liebe. Es gibt viele Menschen, die Jesus mit einer natürlichen Liebe lieben. Viele verlorene Menschen auf eine seelische Weise. Sie haben nicht den Heiligen Geist, aber sie mögen den Herrn Jesus. Aber um ihn mit einer göttlichen Liebe zu lieben, geführt vom Heiligen Geist, mit einer Liebe, die der Heilige Geist uns geschenkt hat, ist absolut etwas, ist etwas ganz anderes. Dann weiß man, ich kann nicht anders, ich will nicht anders, als um ihm, auf ihn fokussiert zu sein. Geliebte, lass uns nicht davon vergessen. Es gibt die verschiedene Lehren. Es gibt die Gnadenlehre und es gibt die arminianische Lehre, die zwei Hauptströmen. Und wir wissen, dass nur die eine dieser zwei die Wahrheit ist. Aber es reicht nicht aus, von Gottes Perspektive aus gesehen, auch wenn wir die wahre Leben, wahre Lehre, christliche Lehre vertreten würden, aber den Herrn Jesus Christus nicht mehr als alles andere und mehr als alle anderen lieben würden. Lass uns denken, geliebte Geschwister, an die Geschichte, an der Geschichte von der Gemeinde in Ephesus, in Kleinasien, Offenbarung 2. Sie hatten alle Dinge gemacht für den Herrn Jesus. Das Evangelium verkündigen und alle Arten von Dingen. Viel standhaften Aussagen gezeigt. Aber der Herr Jesus hat gesagt, ich habe Gemeinde, ist gegen euch, gegen dich Gemeinde. Du hast deine erste Liebe verlassen. Ihr liebt mich immer noch, aber nicht mehr mit derselben intensiven Liebe. Als mit der ihr mich geliebt habt am Anfang. Ab ihrer Bekehrung. Und das ist am wichtigsten. Sind wir konzentriert auf den Herrn Jesus in der Kraft der göttlichen Liebe? Das ist, was dem Herrn Jesus am meisten gefallen. Das ist, was Gott, unserem Vater, am meisten gefallen. Das ist nur dann, dass wir nicht den Heiligen Geist betrüben. Und Maria hat dieses Merkmal gehabt. Sie konnten es nicht leisten, um zu machen, was die zwei Jünger machten. Petrus und Johannes. Sie waren betrübt, glaube ich, aber sie gingen trotzdem heim. Sie konnten sich es leisten, sie fühlten sie noch, wir haben auf jeden Fall noch ein Heim. Aber Maria war wie ein Witwe in ihrem Herzen gewesen. Ohne meinen Herrn fühle ich mich, als ob ich kein Heim habe. Alle die Dinge, die für mich wichtig waren in diesem Leben, in dieser Welt, ist verschwunden worden. Wenn ich meinen Herrn nicht begegnen kann wieder, wenn ich nicht wieder seine liebevolle Stimme hören würde, wenn ich nicht wieder seine liebevolle Liebe für mich spüren würde, damit ich ihm wieder sagen kann, wie ich ihm liebe, damit ich ihm nachfolgen kann in Liebe und aus lauter Dankbarkeit ihm gegenüber. Für die Tatsache, dass er mich erlöst hat und dass er mich dieses Vorrecht geschenkt hat. Das wichtigste Vorrecht, das wunderbarste Vorrecht im ganzen Universum. Um ihn zu erkennen, um ihn erkennen zu haben, um ihn besser kennenzulernen, um geistliche erste Liebesgemeinschaft mit ihm zu haben. Um ihn auch mehr auf ihn fokussiert zu sein, als auf alle anderen Dinge, alle anderen Wesen. Deshalb, sie hatten das Herz einer Witwe gehabt. Daran hat der Herr ein Wohlgefallen gehabt. Geliebte, lass uns es wissen. Heute Morgen, auch morgen wird es so sein. Übermorgen wird es so sein. Wie wir heute Morgen schon gehört haben. Manchmal befinden wir uns in einem Sturm am Meer. Und die Wellen steigen höher und höher. Andere Male ist es wieder ruhig geworden. Aber die Frage ist nicht im ersten Sinn, in was für Umständen wir uns befinden. Die entscheidende Frage, Von Gottes Perspektive, von Jesu Christi Perspektive heraus gesehen, ist, lieben wir den Herrn Jesus mit dieser intensiven göttlichen Liebe auf seine Weise, dass wir ihm nicht, wenn wir seine Gegenwart nicht spüren können, dann sind wir zutiefst betrübt, dann weinen wir sogar. Sie konnten nicht anders als zu weinen. Maria aber ging nicht heim wie die anderen zwei. Sie stand draußen vor dem Grab. Wie kann ich sein Grab verlassen? Mein Herr ist verschwunden worden, er ist nicht mehr hier, er ist gestorben. Sie hat wahrscheinlich gedacht, ich werde ihn nie wieder sehen. Und das ist, was der Herr von uns verlangt. Aber dann, wegen des intensiven Verlangen vor Maria Magdalena, im ersten Sinne nach den Dingen des Herrn, sondern nach dem Gegenwart des Herrn selber, nach dem Herrn selber, wurde sie nicht letztendlich über die längere Strecke enttäuscht blieben. Weil es kann nicht so sein. Der Herr wird niemand, irgendeine Person, die sich wahrlich geführt vom Heiligen Geist, am meisten nach seiner Gegenwart sehnen, in der Kraft seiner göttlichen Liebe enttäuschen. Das wissen wir. Aber deshalb fühlten sie sich dazu gedrängt, weil sie ihm so zutiefst liebte, mehr als alles andere und mehr als alle anderen, sich in das Grab zu beugen. Bitte lesen Sie mit mir Vers 11b. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Sie beugte sich in das Grab, um die Dinge, die in das Grab waren, anzuschauen. So sind auch die anderen Menschen, die wahren Liebhaber des Herrn Jesus, die wahren erretteten Menschen. Es ist eine unverleugbare Wahrheit, Geliebte, dass wenn jemand den Herrn Jesus mehr liebt als alle anderen Dinge, als alle anderen Wesen, als alle anderen Menschen, wird so eine Person, so wird so ein Mensch, nicht etwas anders tun kann, als um ein Interesse zu haben, ein überwältigendes Interesse zu zeigen an alles, was mit dem Herrn Jesus zu tun hat. Der Herr ist am wichtigsten für die Leute, die ihn wahrlich lieben. Und dann sind die Dinge des Herrn Jesus für sie am zweitwichtigsten. Und deshalb wusste sie, ich kann nicht jetzt meinem Herr begegnen. Er ist nicht hier. Er ist weg, ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder sehen. Aber ich kann am wenigsten ein Interesse zeigen an was ich hier finden kann. Das hat sie überhaupt nicht, Geliebte, aus bloßer Pflichtgefühl gemacht. Sie hat sich einfach spontan dazu gedrängt gefühlt, um hineinzuschauen. Und das ist so wunderbar von der Liebe des Christus. Die alle Erkenntnis übersteigt, wie Paulus es ausgedrückt hat. Ich kann nicht anders, wenn ich fahre in meinem Auto, wenn ich mich zu Hause befinde, dann sehne ich mich nach dem Herrn Jesus, nach seiner Gegenwart und nach die wunderbaren Dinge des Herrn. Ich kenne Pfarrer, so auch die meisten in Südafrika, dann dachten sie, Johann, es ist Wahnsinn, was du machst. Du nimmst so viele Bücher mit, du sagst, du gehst in Urlaub, aber du nimmst so viele geistliche Bücher mit. Natürlich nimmst du deine Bibel auch mit. Aber was sie nicht wissen, weil nicht alle Pfarrer sind erlöst. Nicht alle Pastoren sind erlöst. Wie weiß ich das? Sie können sich trennen für eine Woche vom Herrn Jesus. Paul Washer hat einmal gesagt, als er Golf gespielt hat mit den verlorenen Pfarrern, dann sagten sie, heute spielen wir Golf. Es ist Montag. Wir haben hart gearbeitet gestern. Wir haben gepredigt und so weiter. Heute nehmen wir eine Auszeit von den geistlichen Dingen. Heute spielen wir nur Golf. Wir reden über die weltlichen Dinge. Niemand redet über die geistlichen Dinge. Aber er hat gesagt, dann seid ihr verloren. Wenn ihr euch für einen Tag lang trennen könnt von Herrn Jesus und von seinen Dingen, damit ihr nicht über ihn reden wollt, dann seid ihr verloren. Weil ihr liebt ihn nicht wahrlich. Aber warum habe ich diese Dinge dann mitgenommen? Weil ich mich gesehnt habe nach der Gegenwart des Herrn Jesus. Ich habe gehofft, wenn ich dieses puritanische Buch lesen würde, mit meiner Bibel zusammen und beten würde, nachsinnen würde über diese Dinge, dann würde ich den Herrn Jesus auch im Urlaub, in meiner Ferienzeit treffen. Und auch Susanne und ich zusammen. Das ist, wie das Herz eines wahren Christs eigentlich ist. Darum denke ich, das ist nur meine Meinung, dass es viele, viele unwiedergeborene Leute auch in Baptistengemeinden gibt, in alle Arten von sogenannten evangelischen Gemeinden, weil die Leute reden nicht über den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat gesagt, dass es keine Pflicht ist, um über ihn zu reden. Es ist eigentlich etwas, das spontan passiert. Es ist ein Fakt. Es kann nicht anders. Es kann nicht anders sein. Wovon das Herz voll ist, davon fließt den Mund über. Nicht, es muss überfließen. Es passiert einfach. Und die bloße Tatsache, dass die Leute nicht über den Herrn Jesus reden, zeigen, dass sie wahrscheinlich verloren sind. Aber auf jeden Fall, lass uns dankbar sein, wenn wir wahrlich errettet sind. Dann hat der Herr ein Wunder in unserem Leben getan, das größte Wunder im ganzen Universum, für die Zeit und für die Ewigkeit. Aber Geliebte des Herrn, lass uns daran denken, wir sollen uns selbst die Frage stellen, sehne ich mich nicht nur nach geistlicher Gemeinschaft mit dem Herrn, mit einem intensiven Verlangen, sehne ich mir so zutiefst nach seiner Gegenwart, dass ich mich immer wieder spontan finde, ohne darüber nachzusinnen, habe ich mich wieder mit seinen Dingen beschäftigt. Auf die spontane Weise, worauf Maria Magdalena es machte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und bevor wir mein nächster Punkt ist. So, Punkt Nummer 1. Die Leute, die den Herrn Jesus wahrlich leben, sehnen sich am meisten nach seiner Gegenwart. Sie wollen geistliche Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb sind sie nicht fähig, für lange Zeiten und viele Tage nicht zu beten, nicht auf dem Herrn zu harren, weil sie sehnen sich nach seiner Gegenwart. Wie J.C. Ryle gesagt hat, wenn du für lange Zeiten und viele Tage dich es leisten kannst, um nicht zu beten, auf den Herrn zu harren, dann bist du verloren. Dann hast du ein Herz eines verlorenen Menschen, weil der Heilige Geist wird einfach ein Christ nicht erlauben, für eine lange Zeit so zu leben. Er ist eigentlich einfach zu eifersüchtig darauf, dass wir den Herrn Jesus lieben werden, mehr als alles andere, als alle anderen, und ihm begegnen werden. Im Gebet, wenn wir uns in seiner Gegenwart befinden, auch wenn wir uns auf dem Weg befinden, am Arbeitsplatz, überall. Aber mein Punkt Nummer 1, die wahre Geliebte des Herrn lieben ihn mehr als alles andere. Zweitens, zeigen sie das praktisch. Drittens, weinen sie, wenn sie seine Gegenwart nicht erfahren, nach einer längeren Zeit. Viertens, fühlen sie sich spontan dazu gedrängt, um sich dann mit seinen Dingen zu beschäftigen, solange sie ihn noch nicht treffen können, auch danach. Nummer 5. Der Herr wird solche Leute niemals etwas anderes machen, als um solche Leute zu belohnen. Ich mache jetzt eine Predigtserie im Morgengottesdienst über die Seligpreisungen. Lass uns eine dieser Seligpreisungen kurz anschauen. Matthäus Kapitel 5, Vers 6, Geliebte. Matthäus Kapitel 5, Vers 6. Der Herr Jesus sagte: Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und der Herr Jesus selber ist unsere Gerechtigkeit im ersten Sinn. So, die wahre Geliebte des Herrn Jesus, geführt vom Heiligen Geist, als der Geist des Christus, sorgt dafür, dass diese Leute sich nach den Herrn Jesus als ihre Gerechtigkeit sehnen und auch nach der praktischen Gerechtigkeit, um mit dem Herrn Jesus auf seinen Weg zu gehen, in der Kraft seiner Liebe, in Gemeinschaft mit ihm dann auch, um in Gemeinschaft mit ihm dann die praktische Gerechtigkeit zu praktizieren. Aber im ersten Sinn ist der Herr Jesus selber unsere Gerechtigkeit. Die Bibel lehrt uns das. Und glückselig sind nur die Leute. Glückselig bedeutet errettet, erlöst und deshalb gesegnet von Gott. Sind nur eine Gruppe von Menschen, sind nur die nach der Gerechtigkeit ein bisschen von einem Verlangen erfahren. Nein. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Sie sind wie Leute in einer Wüste. Sie wanderten in einer Wüste 10 Tage lang und sie sind fast gestorben. Weil sie hatten seit 5 Tagen nichts zum Trinken bekommen und 9 Tage lang nichts zum Essen bekommen. Was werden solche Leute machen? Sie werden sich einfach darauf konzentrieren. Ich muss Wasser finden. Ich habe Durst. Ich muss etwas zum Essen finden. Und so sind die Kinder Gottes, wenn sie normal sind. So, das war immer das Zeichen, wenn der Herr seine Gemeinden besucht hat und ihnen eine Erweckung geschenkt hat. Am meisten hatten sie sich nach der Gegenwart des Herrn selber gesehen. Gott ist eifersüchtig. Unser himmlischer Vater ist eifersüchtig. Der Herr Jesus ist eifersüchtig. Der Heilige Geist. Und das ist, was sich am ernstlichsten ist. Ihre erste Priorität. Bevor ihr anfangen würdet, Theologie zu studieren, die Lehre zu studieren, bevor ihr anfangen würdet, ein anderer im Herrn aufzuerbauen, ein anderer zu dienen als die Geschwister im Herrn, bevor ihr anfangen würdet, die verlorenen Leute zu evangelisieren, fange an mit größtes Gebot Nummer 1, wovon ich gesprochen habe. Das erste größtes Gebot Gottes ist, du musst den Herrn, dein Gott, lieben, vom ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Energie, und so weiter. Es kommt darauf an, mit alles, was ich bin und mit alles, was ich habe, muss ich Gott lieben. Zweites größtes Gebot, ich muss meinen Nächsten lieben, wie ich mich selber. Aber das ist das zweite Gebot. Ebenso wichtig als das erste. Aber es kommt zweitens. Immer erstens. Immer zuerst. Gottes Priorität. Mich lieben. Mein Sohn lieber mehr als alles andere, mehr als alle anderen. Und das praktisch zeigen, indem ihr kommt, um mit mir, mit uns geistliche Gemeinschaft zu haben. In der Kraft der ersten Liebe. Glückselig sind solche Leute, nur sie, die nach der Gerechtigkeit, nicht die nach dem Herrn Jesus hungern dürsten, denn sie sollen satt werden. Gott sorgt dafür, der Herr Jesus sorgt dafür, der Heilige Geist sorgt dafür, dass solche Leute satt werden. Das ist einer der Gründe, warum Christen, die lauwarm geworden sind, eine Zeit lang so ernstlich gezüchtigt werden durch den Herrn. Und weil sie sich so depriviert fühlen in allen Bereichen ihres Lebens. Und warum sie sich so frustriert fühlen. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch Leute, die geistlich und seelisch krank sind. Viele von ihnen in Deutschland. Viele. Aber es gibt Leute, die einfach sich depressiv fühlen, glaube ich, weil sie den Herrn Jesus an der zweiten Stelle gestellt haben. Weil sie sich nicht mehr so zutiefst sehnen nach seiner Gegenwart und deshalb ist ein Heiliger Geist betrübt worden, weil er ist frustriert in seinem Dienst geworden, weil sie wirken nicht mehr mit ihm zusammen, damit er sie dazu befähigen können, um den Herrn Jesus immer besser zu erkennen und seine Liebe auf eine immer schönere Weise, ja auf eine fortschreitende Weise zu spüren, damit sie ihn immer mehr lieben können und werden. Das ist die Reihenfolge, oder? Das ist die geistliche Realität, 1. Johannes 4, Vers 19. Der Mann Gottes, Johannes, der den Jesus so liebte, sagte, Geliebte, wir lieben ihn. Warum? Wir lieben den Herrn Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das geht weiter. Je länger wir als Christen leben, je besser sollen wir den Herrn Jesus kennenlernen, wie Paulus es gemerkt hat. Philipper 3 nach. Oh, lass ich ihn immer besser erkennen kann und werde. In der Kraft seiner Auferstehung, in der Gemeinschaft seines Leidens und so weiter. Ich bin bereit, alle Arten von Schmerzen zu erleiden, solange ich meinen Herrn Jesus immer besser erkennen kann und werde in allen Umständen. Das ist, wonach ich mich sehne, nach seiner Gegenwart. Ich liebe ihn mehr als alles andere. Er hat gesagt, die Liebe des Christus übersteigt alle Erkenntnis. Und das ist besser und vorherragender, um ihn besser zu erkennen und seine Liebe zu spüren und ihn praktisch zu lieben, geistliche Liebesgemeinschaft mit ihm zu haben, als der Bräutigam unserer Seele und wir als seine Braut, seine geistlichen Braut, als alle die anderen Dinge. Und solche Leute werden letztendlich niemals ungesättet, was sagt man? Es kann nicht sein, dass sie nicht gesättigt werden würden. Der Herr wird sich sättigen. Wir haben es schon gelesen, Matthäus 5, Vers 6. Aber ein weiteres Beispiel, eine weitere prophetische Aussage, die gemacht worden ist. Lukas 1, Vers 53. Lukas 1, Vers 53. Das hat das war ein Teil von der Weissagung dieser Frau Gottes. Was hat Gott gemacht in der Vergangenheit, als sie weissagte? Hungrige sättigt er. Hungrige sättigt Gott mit Gütern. Und Reiche schickt er leer fort. Die Leute, die nicht geistlich arm sind. Das ist Merkmal Nummer 1 von der wahren glückseligen Leute. Bitte, Geliebte, studiert noch einmal die Seligpreisung Nummer 1 in Matthäus Kapitel 5. Der Herr macht uns geistlich arm. Wir fühlen uns bankrott. Wir sind Sünder und wir merken es. Wir haben es gemerkt, damit wir uns nach sein Heil und dann letztendlich nach sich selber sehnen werden. Nur solche Leute sättigt er selber im geistlichen Bereich. Die anderen Leute, die sich nicht so sehnen nach seiner Gegenwart, weil sie ihn nicht lieben, sie sind zufrieden mit den anderen Dingen, die Dinge dieser Welt sättigen sie. Diese Leute schickt er leer fort, oder? Das ist, was hier eigentlich geschrieben steht. Lukas 1, Vers 53, noch einmal. Hungrige sättigt er mit Gütern, Reiche schickt er Leerfort. Mein nächster Punkt. Diese Erfahrung, dass der Herr uns sättigt mit sich selber, mit seiner liebevollen Gegenwart, als seine schöne Braut, seine sehr geliebte Braut, er unsere himmlische Bräutigam, unsere Verlobte, das macht er nicht immer im emotionellen Bereich auf die gleiche Weise. Manchmal sorgt er dafür, dass wir uns für eine längere Zeit nach seiner Gegenwart, seiner spürbaren Gegenwart, sehnen, damit wir noch ernstlicher werden würden und uns immer mehr, auf eine immer intensivere Weise nach seiner Gegenwart spüren würden. Damit er uns letztendlich seine Gegenwart auf eine hervorragende Weise wieder erfahren werden lässt. Aber nicht immer sofort. Die Zeit war noch nicht gekommen. Die vorher bestimmte Zeit Gottes war noch nicht gekommen. Für Maria, um zu merken, dass der Herr Jesus da war. Aber der Herr hat natürlich alles in seiner Hand, oder? Wir lesen nicht umsonst in Römer Kapitel 8, Vers 28, dass Gott dafür sorgt, dass alle Dinge zusammenwirken um uns zum Besten zu dienen. Die Schritte, die wir nehmen werden sollen, damit wir letztendlich wieder die Gegenwart des Herrn auf eine spüren werden, erfahren werden, auch im emotionellen Bereich, in allen Bereichen, im geistlichen Bereich am meisten. Um uns dazu zu bringen, sorgt er dafür, dass wir die notwendigen Schritte machen werden, die dazwischen kommen. Das haben wir auch heute Morgen gehört, als Thomas Gottes Wort hier geäußert hat. Der Herr Jesus hat alles kontrolliert. Er war am Strand gewesen, am Land. Aber er hat die Schritte kontrolliert, damit die Jünger letztendlich ausrufen wurden. Und nicht nur, dass er ein Gespenst war, aber ihn wieder treffen würde. So hat der Herr Jesus auch die Schritte dann geregelt. Und deshalb hat Maria überhaupt nicht umsonst oder zufällig sich hingebeugt, um im Grab Jesu hineinzuschauen. Was merken sie dann? Sie beugten sich in das Grab, Vers 12, und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Vers 13, Frau, warum weinst du? Es muss einen Grund geben, warum weinst du? Was ist der Grund dafür? Warum bist du so absolut traurig? Warum bist du so zutiefst betrübt geworden, Frau? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wovon das Herz voll ist, Geliebte, noch einmal, davon fließt den Mund immer. Sofort hat sie gesagt, das ist der einzigste Grund, warum ich mich so betrübt fühle. Warum ich nicht aufhören kann, zu weinen. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie konnte nicht anders, als um diese Worte zu äußern. Und sie war keine Heuchlerin gewesen. Sie hat die Wahrheit gesprochen. Sie hat sich nur nach der Gegenwart des Herrn Jesus gespürt. Sie hat nicht gesagt, ist er nicht mehr da, mir zu helfen, wenn ich krank sein würde oder wenn meine Geliebte krank sein würde oder so. Sie hat gesagt, ich möchte meinen Herrn treffen. Die Tatsache, dass er nicht mehr bei mir ist, das ist, was mich so betrübt gemacht hat. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Mit anderen Worten, sie hat sich wieder nach seiner Gegenwart gesehnt. Sie hat gesagt, wenn ich nicht das Beste bekommen kann, dann werde ich am wenigsten mein Bestes tun, Zweitbestes zu bekommen. Mein geliebter Herr ist gestorben. Seine wunderbare Angesicht werde ich nie wieder schauen. Seine Liebe werde ich nicht wieder erfahren können. Er ist weg. Aber lasse ich dann am wenigsten sein Leib, sein toter Körper, seinen gestorbenen Körper treffen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und Vers 14, als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um. Und dann ist die Zeit gekommen. Nächster Schritt, die vorherbestimmte Zeit Christi und Gottes ist gekommen. Von der Ewigkeit her ist diese Zeit für Maria Magdalena vorherbestimmt worden. In der ewigen Vergangenheit ist es vorherbestimmt worden, dass sie auf diesen spezifischen Moment den Herrn Jesus treffen würde, aber ohne es zu merken. Wir haben heute Morgen gehört, aus dieser Geschichte von den Jüngern auf dem Meer. Sie trafen den Herrn Jesus, als er zu ihnen kam. Zu ihnen kam auf dem Meer, oder? Aber sie wussten nicht, dass es der Herr war. Ein Gespenst. Unser geliebter Herr ist ein Gespenst. Was für Wahnsinn. Und das war auch so im Fall von Maria Magdalena. Sie traf Jesus, ihr geliebter Herr, den sie am meisten liebte, im ganzen Universum. Aber sie wusste es nicht. Sie merkte es nicht. Sie hat diese Tatsache nicht mitbekommen. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Und wusste nicht, dass es Jesus war. Meine geliebte Freunde, geliebte Geschwister des Herrn Jesus, lasse ich euch sagen. So manchmal, glaube ich, passiert es auch mit uns. Es ist auch passiert in unserem Fall, dass der Herr Jesus da war. Er ist tatsächlich zu uns gekommen in unsere schwierigen Umständen, alle Arten von Umständen, aber wir haben seine Gegenwart nicht gespürt. Wir haben nicht gewusst. Kennt ihr, geliebte Geschwister, die Schriftstelle Markus 16, Vers 12, denke ich, lass uns sicherstellen. Markus 16, Vers 12. Natürlich, der Herr Jesus ist bis Maria Magdalena und so weiter erschienen. Und dann, was lesen wir? Eine ganz interessante Schriftstelle. Spurgeon hat eine ganze Predigt darüber gemacht. Über diesen Vers. Markus 16, Vers 12. Danach offenbarte er, das heißt Jesus, sich zwei von seinen Jüngern auf den Weg. Das war Kleopas und seine Mitjünger. Aber bitte merke. Danach offenbarte Jesus sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt. In einer anderen Gestalt. Der Herr Jesus kommt nicht immer zu uns im selben Gestalt. Weil wir müssen ihn in allen Arten von Umständen besser erkennen. Wir müssen in allen Arten von Umständen, die schwierigen Zeiten, die schönen und die schönen Zeiten, in allen Arten von Umständen ihn besser kennenlernen. Deshalb sagte Paulus, Philipper Kapitel 3, Vers 10, ich möchte den Herrn Jesus besser kennenlernen in der Kraft seiner Auferstehung. Das ist schön und wunderbar. Aber ich möchte ihn auch besser kennenlernen, immer besser, indem ich Gemeinschaft mit ihm haben würde in seinen Leiden, oder was? In allen Umständen, auch wenn ich sein Tod gleichförmig werden muss, solange ich meinen geliebten Herrn besser kennenlernen würde. Warum reden die Leute, die sagen, dass sie Christen sind, nicht mehr so? Herr, lass ich nicht nur so traurig sein, weil ich in solche schwierige Zeiten geraten bin. Lass ich daran denken, du möchtest diese schwierigen Zeiten benutzen. Diese Zeiten hast du für mich in meinem Leben vorher bestimmt, damit ich dich besser kennenlernen kann. In meinen schwierigsten Umständen, dann können wir den Herrn manchmal normalerweise, wie Spurgeon es erwähnt hat, viel besser erkennen. Ganz persönlich und praktisch. Auf eine wunderbare, einzigartige Weise. Als wenn wir nur so die sogenannten guten Zeiten erfahren. Am wichtigsten ist nicht unsere Umstände, am wichtigsten ist die Frage, ob wir den Herrn Jesus in diesen Umständen besser kennenlernen, in Übereinstimmung mit seinem Plan, weil er ist eine absolut eifersüchtige Bräutigam. Viel eifersüchtiger als alle anderen Leute, die schon zum Bräutigam gemacht worden sind. Und sie merken es nicht. Lass uns lernen, um zuerst ein bisschen nachzusinnen, wenn wir in schwierige Zeiten geraten sind. Rede der Herr Jesus nicht möglicherweise zu mir durch diese Person, durch diese Situation, durch diese Krankheit, durch dieses Problem. Herr Jesus, bitte offenbare dich mir gegenüber auf eine wunderbare Weise. Ich sehne mich mehr als alles andere, nach alles andere, nach alle anderen Dinge, nach deiner Gegenwart. Und sie wussten nicht, dass es Jesus war. Vers 15, Jesus spricht zu ihr. Frau, warum weinst du? Die Engel Gottes hatten sich Sorgen gemacht über Maria. Sie wollte es nicht haben, dass sie traurig bleiben würde. Aber Jesus hat sich noch mehr Sorgen über Maria gemacht. Lass uns nicht vergessen, der Herr Jesus sorgt für uns. Deshalb hat Petrus uns die Wahrheit gesagt. All eure Sorgen wirft auf ihn. Er sorgt für euch. Er wollte es nicht haben, dass seine Jünger betrieben werden würden, unnötig. Umsonst. Deshalb lesen wir in Johannes 14. Es kommt darauf an. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Ich werde euch verlassen. Aber als keine weisen Kinder. Glaubt immer noch an Gott, glaubt immer noch an mir, wenn ich weg sein werde. Weil ihr sollt daran denken, ich bin weggegangen, für euch eine Stätte vorzubereiten, eine Wohnung. Dann werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu nehmen, zu mir zu nehmen. Aber glaubt an mir und an meinem Vater. Bleibe nicht betrübt. Und das war für der Herr Jesus wichtig. Frau, warum weinst du? Aber die Zeit war noch nicht gekommen, um ihren Namen zu erwähnen. Hätte der Herr Jesus das sofort gemacht, hätte sie sofort gewusst, es ist mein geliebter Herr, der gekommen ist, mir zu begegnen wieder auf meinem Lebensweg. Er sagte zuerst, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Was für eine Antwort wollte er bekommen? Es klingt so schön in seinen Ohren. Wenn seine geliebten Jünger sagen, wir sehnen uns nach dir, dieses Lied, die wir auch in Heilbronn singen, möglicherweise singt ihr auch dieses Lied. Nach dir, Herr Jesus, nach dir verlangt mein Herz. Zieh mich, Herr Jesus, himmelwärts. Nach dir verlangt mein Herz. Wen suchst du? Wer ist für dich am wichtigsten? Was ist für dich am wichtigsten? Sie meint, es sei der Gärtner. Wie die Jünger dachten, dass, als sie den Herrn Jesus sahen, als sie sich im Boot befanden, wir haben jetzt ein Gespenst begegnet, dachten sie, sie hat einen Gärtner begegnet. Und spricht zu ihm, hä? Eigentlich ja, Herr, aber nicht Herr Jesus, hat sie gemeint, weil sie wusste nicht, dass es der Herr Jesus war. Wenn du ihn weggetragen hast, sie dachte, dass dieser Gärtner, sogenannte Gärtner, möglicherweise daran schuldig war, dass der Herr Jesus nicht mehr da war, dass sein Leib nicht mehr im Grab, in seinem Grab war. Wenn du ihn möglicherweise weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Sage mir, weißt du, wo sein Leib ist? Und dann hat jemand gesagt, möglicherweise war sie sehr intelligent gewesen, aber sie hat nicht intelligent geklungen dieses Mal. Weil so eine schwache Frau, wie würde sie Christi, Jesu Leib wegtragen ohne Hilfe? Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Die göttliche Liebe, Geliebte des Herrn, findet immer einen Weg. Ich sage euch, es ist absolut, ich glaube, dass Gott und Christus es absolut enttäuschend finden. Der Heilige Geist wird betrübt dadurch, dass die Kinder Gottes immer so viel, oder die Leute, die sagen, dass sie Kinder Gottes sind, so viele verschiedene Ausreden haben. Leider kann ich nicht heute Morgen kommen. Aber am Montag werden sie am Arbeitsplatz sein. Am Montag werden sie nicht kranker fühlen als am Sonntag. Aber mein Arbeitsplatz, meine Arbeit, meine weltliche Arbeit finde ich wichtiger, als um die Kinder Gottes zu treffen, damit ich den Herrn Jesus dort mit ihnen zusammen begegnen kann. Am Sonntag kann ich nicht kommen. Aber am Montag kann ich zur Arbeit, am Arbeitsplatz gehen. Nach meinem Arbeitsplatz gehen. Ich sage euch, wenn wir wieder diese erste Liebe für den Herrn Jesus zurückgewinnen werden, die Maria für ihn hatte, werden die Kinder Gottes nicht mehr so viele Ausreden haben. Sie werden einen Weg finden, in so vielen Fällen. Alles von uns. Die göttliche Liebe, die Christusliebe, ist stärker als alles andere im ganzen Universum. Es gibt keine Kraft so groß wie die Kraft der göttlichen Liebe. Auch wenn diese Liebe in unseren Herzen und unserem neuen Verstand brennt. Das lesen wir in Hoheslied, ich denke Kapitel 7. Nichts ist so stark. Diese Liebe ist so stark wie der Tod. Ströme von Wasser kann diese Liebe nicht auslösen. Und ich werde ihn holen, ich werde ihn wegtragen. Ich denke nicht, sie hat nicht daran gedacht, möglicherweise werde ich es nicht schaffen können, weil ihre Liebe für den Herrn Jesus hat sich dazu gedrängt. Ich werde es schaffen können. Das, was für eine Aussage, oder? Lass uns daran denken. Wie weit werden wir gekommen sein für den Herrn Jesus? Als eine Gemeinde, als eine wahre Geschwister, als eine wahre geliebte Jünger. Wenn wir Jesus Christus immer noch mit einer ersten Liebe geliebt haben, alle von uns, und nicht mit einer lauwarmen Liebe, dann wären wir viel weiter gekommen, dann hätten wir weniger, wenn einige Ausrede, wenn überhaupt irgendeine Ausrede gab, dann haben wir gesagt, wie darf König David, mit meinem Gott springe ich über eine Mauer, werde ich eine ganze Macht begegnen. Ich habe den Mut, weil ich liebe ihn und er liebt mich. Und dann, der Herr Jesus wird solche Leute niemals unbelohnt lassen. Deshalb war die Zeit dann gekommen, nächster Schritt. Die Zeit ist gekommen, die vorherbestimmte Zeit für Maria, dass ich ihr begegnen würde auf eine spürbare Weise, auf eine Weise, sie wird meine Gegenwart spüren, sie wird sich freuen in meiner Gegenwart. Und dann sagte Jesus Christus, Jesus spricht zu ihr, Maria. Und dann wusste sie, das ist nicht das erste Mal, dass er meinen Namen erwähnte. Ich wusste, das lesen wir, oder? In Gottes Wort. Ich habe dir bei deinem Namen berufen, du bist mir köstlich, du gehörst mir. Jeder wahre, wiedergeborene Mensch ist zum Herrn Jesus durch ihn berufen worden, in der Kraft seines Geistes, auf diese Weise. Du hast gewusst, als der Herr dich begegnet hat, auf deinem Lebensweg, als ein verlorener Sünder, er hat zu dir gesprochen, nicht mit der Person, die hinter dich sich befinden hat, oder vorne, oder an deiner Seite, oder neben dir. Der Herr hat zu dir ganz persönlich, meine kostbare Weise gesprochen. Du hast dich nicht nur überführt gefühlt von deiner Sündhaftigkeit, damit du Buße tun würde, mit einer gottgewollte Betrübnis, laut der Aussage von 2. Korinther 7, Vers 10. Du hast dich auch gezogen gefühlt zum Herrn Jesus. Du wolltest ihm so gerne begegnen, auf eine bewusste Weise. Du wolltest einfach wissen, Herr Jesus, du gehörst mir und ich gehöre dir. O Herr. Und dann erkannte sie seine Stimme. Maria, da wendet sie sich um und spricht zu ihm. Rabboni, das heißt Meister. Sie war absolut begeistert gewesen. So begeistert sind die wahren Jünger des Herrn Jesus, die wahren Geliebten des Herrn Jesus, am meisten, wenn sie den Herrn Jesus begegnen, auf eine bewusste, schöne Weise. Und bitte merken, Geliebte, noch einmal hat der Herr Jesus selber die Initiative hier übernommen dafür. Meister, mein geliebter Herr, der Geliebte meines Herzens, meines Lebens, ich habe dich wieder getroffen. Ich bin dankbar, ich bin froh. Und dann war sie so begeistert, sie wollte ihn antasten, anrühren. Das ist unsere nächste. So, lass ich zuerst sagen, wir werden auch uns zutiefst freuen, wenn wir den Herrn selber wieder auf eine bewusste und spürbare Weise begegnen würden, seine Gegenwart erfahren würden, und er erlaubt uns das zu erfahren, in seine Gegenwart zu spüren, wieder die Liebesgemeinschaft mit ihm zu erfahren. Da sagt Johannes uns, oder? 1. Johannes 1, Vers 3. Geschwister, unsere Gemeinschaft ist mit Gott, unserem Vater, und mit seinem Sohn, den Herrn Jesus. Das ist am wichtigsten. Das ist wichtiger als alles andere. Das ist ausschlaggebend. Das führt zu all den anderen Dingen in unserem geistlichen Leben. Wenn wir ihm auf diese Weise in Liebe immer wieder begegnen würden, in der Kraft seiner ersten Liebe leben würden, in einer intimen Beziehung mit ihm, dann werden wir auch die Geschwister auf die richtige Weise lieben und dienen. Werden wir die verlorenen Leute eine Bürde für ihre Bekehrung bekommen und auf eine fruchtbare Weise für den Herrn Jesus arbeiten. Er wird durch uns arbeiten, weil dann werden wir wie die Reben sein, die sich im Weinstock befinden. Seine Worte wird lebendig in unser Herzen und in unseren Gedanken sein. Und er wird uns führen und leiten. Und die Gemeinden Christi werden wunderbare Dinge erfahren. Aber dann wollte sie ihm antasten, weil sie so begeistert war, weil sie ihn so zutiefst liebte. Aber dann sagte Jesus Christus sich etwas, die er uns auch heute Morgen wieder sagt. Nämlich, etwas Bestimmtes ist ganz unmöglich geworden. Es ist nicht mehr möglich, Jesus Christus auf eine seelische Weise, eine natürliche Weise oder im natürlichen Bereich zu begegnen. Das passiert manchmal mit falschen Christen in alle Arten von charismatischen Gemeinden und so weiter. Aber ab Pfingsttag können wir den Herrn Jesus nur durch den Geist treffen. Viele Leute haben Visionen gesehen vom Herrn Jesus und nicht alle Visionen waren vom Heiligen Geist gewesen. Und deshalb sagte der Herr Jesus, rühre mich nicht an. Bitte merke, Geliebte, er war noch derselbe Jesus, aber andererseits war er auch nicht mehr völlig derselbe Jesus, oder? Als sie das auf das vorherige Mal, für das letzte Mal getroffen hat, als sie sah, wie er am Kreuz hing, sie war zutiefst betrübt gewesen, er ist sterbend, mein geliebter Herr, war er noch im Fleisch gewesen. Er hat doch ein Leib gehabt, wie wir es haben. Aber jetzt ist er auferstanden gewesen in seinem verherrlichten Körper. Und deshalb, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Der Grund, warum der Herr Jesus wurde kurz danach, einige Tage danach, auffahren zum himmlischen Vater. Aber nicht mehr in demselben Leib, sondern in seinem verherrlichten Leib, worin er auferstanden ist aus dem Tod, aus seinem Grab. Und dann, das ist, was wir lesen, Geliebte, in 2. Korinther Kapitel, ist es fast, lass ich sicherstellen, wollen lesen wir, dass wir neue Schöpfungen geworden sind, 2. Korinther 5, vielen Dank, Vers 17, oder? Aber bitte merke, Vers 16. So kennen wir denn von nun an, dass als die wahren Kinder Gottes niemand mehr nach dem Fleisch. Darum ist es eine schreckliche Sünde, sagen, hier ist ein schwarzer Mann, hier ist ein weißer Mann, hier ist ein Chinese oder ein Rumänier oder ein Südafrikaner und ich mag nur die Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner, so ich mag nur die Amerikaner. Ich werde nur mit den Amerikanern, mit den amerikanischen Christen Gemeinschaft haben. Wir dürfen einander als Geschwister nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Wir sind Leute, die sich in dem Herrn Jesus befinden, in der Kraft seines Geistes. Und wir dürfen einander nur nach dem Geist kennen. Auch dem Herrn Jesus selber, oder? So kennen wir den von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, es gab Leute in dieser Zeit, die den Herrn Jesus nach dem Fleisch kannten. Sie hatten ihn begegnet auf seinem Weg in Israel, als er noch im Fleisch war, noch ein Körper hatte, wie wir es haben. Aber so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Warum? Weil wir sind Leute, die neue Schöpfungen gemacht worden sind in dem Christus. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, Vers 17. Mit Antworten, wir sind die Leute, die den Herrn erfahren sollen und dienen sollen, anbeten sollen auf die Weise von Philipper Kapitel 3, Vers 3. Bitte höre, wir sind die Beschneidung. Das bedeutet, wir sind die wahren Christen, die anderen Leute sind unwiedergeboren. Sie sind verloren, die anderen. Wir sind die Beschneidung, die drei Dinge, die Leute, die drei Dinge machen. Die wir Gott im Geist dienen, zweitens uns in Christus Jesus rühmen. Wir rühmen nicht in anderen Dingen, wir rühmen uns in Christus Jesus und nicht auf Fleisch vertrauen. Aber Nummer eins, die wir Gott im Geist dienen, nicht im Fleisch. Es geht nicht um Spaß und ein fleischliches Art von Vergnügen. Es geht darum, dass der Gottes Geist, Christi Geist, der in uns wohnt, wenn wir tatsächlich wahre Christen werden, dazu führen und bringen immer wieder, um dem Herrn Jesus geführt von ihm zu begegnen. In Gottes Wort, während der Predigt, während unserer stille Zeiten, während unserer Familienandachten, am Arbeitsplatz, wenn wir uns beim Grab unserer geliebten Leute, die am Krebs und anderen Krankheiten gestorben sind, befinden, dienen wir ihm im Geist, begegnen wir ihm im Geist. Deshalb, Maria, rühre mich nicht an. Versuche nicht, mich auf eine fleischliche Weise zu kennen. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 8, obwohl ihr geliebte Geschwister ihn noch nicht gesehen habt, liebt ihr ihn und werdet ihr euch mit einer unaussprechlichen Freude freuen, wenn er zurückkommen will. Ihr habt ihn nicht gesehen. Es kommt darauf an, ihr werdet ihn auch nicht sehen mit ihren fleischlichen Augen. Aber ihr liebt ihn. Ihr habt ihn in der Kraft des Geistes angeschaut, auf die Weise, Geliebte, von 2. Korinther 4, Vers 6. Wir haben im Angesicht Jesu Christi geschaut, alle die erlöste Leute, in der Kraft seiner Herrlichkeit, aber im Geist, im geistlichen Bereich, in Gottes Wort und durch Gottes Wort und geführt vom Geist. Deshalb lass uns die Lektion lernen, die geistliche Lektion, die Maria lernen musste. Wir wollen den Herrn Jesus nicht nach dem Fleisch kennen mehr. Wir können es nicht mehr machen. Das ist auch nicht die Weise, um Gott und Christus zu gefallen. Sondern die Weise, ihnen zu enttäuschen. Geführt vom Geist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist absolut fähig zu machen, was der Herr Jesus seinen Jüngern versprochen hat. Nämlich, er wird, dieser Geist der Wahrheit wird kommen. Er wird die Dinge nehmen, die mir gehören. Und euch diese Dinge verkündigen. Er wird mich verherrlichen in eurer Mitte. Er wird mich verherrlichen in eurem Leben. Und das macht der Herr Jesus auch selber durch seinen Geist. Maria war gehorsam. Sie hat Jesus Christus an der ersten Stelle gesetzt. Ich denke auch an diese Sünderin. Ich bin fast fertig mit meiner Predigt. Aber wir lesen davon in Lukas. Evangelium, oder? Die Pharisäer lehnten diese Frau ab. Warum? Er sagt, dass er der Messias ist, aber was für Wahnsinn. Was macht er? Er erlaubt diese Frau mit ihrem langen Haar, und sie ist absolut überemotionell geworden. Sie hat geweint, ihre Tränen ist auf ihm hineingeflossen und dann trocknet sie ihm wieder ab und sie weint über und sie küsst seine Füße. Aber Jesus Christus hat nicht gedacht, dass sie zu emotionell geworden war, oder? Er hat gesagt, lass diese Frau in Ruhe. Sie hat genau gemacht, was sie machen musste. Es ist gut. Die Deutschen können damit die Dinge gut machen, wenn sie auch ein bisschen emotioneller werden würden über den Herrn Jesus. Ein bisschen begeisterter. Wir alle von uns brauchen das, nicht nur die Deutschen. Es ist keine wahre Geistlichkeit, um zu denken, wir müssen fromm sein auf eine unbiblische Weise. Wir müssen sauer aussehen. Wir dürfen uns nicht in der Gegenwart des Herrn freuen. Wir lesen, wir werden uns mit einer unaussprechlichen Freude freuen, wenn er zurückkommen wird. Wir müssen so lange üben, oder? Hebräer Kapitel 1, Vers 9. Lesen wir, Jesus Christus ist gesalbt worden mit Freudenöl mehr als all seine Gefährten. Aber seine wahren Gefährten freuen sich, teilen seine Freude mit ihm. Weil die Frucht des Geistes ist Freude, oder? Freude in der Gegenwart des Herrn. Ich bin fast fertig, aber ich habe schon vergessen, ich wollte noch König David auch als ein Beispiel erwähnen. Psalm, sehe meine Frau, ihre Augen werden groß, weil mein Predigt wieder nicht kurz war. Aber Psalm 42, wonach hat König David sich gesehnt? Warum war er wahrlich ein Mann nach Gottes Herzens gewesen? Vers 2, wie ein Hirsch lechst nach Wasserbächen. Lass uns zuerst sagen, was für eine Art von Hirsch hat David hier gesprochen? Von einem Hirsch, der verhindert worden ist für eine lange Zeit, um zum Wasser zu kommen, weil es gab wahrscheinlich Raubtiere und deshalb konnte diese Tier es nicht wagen. Aber je länger diese Hirsch warten musste, um zum Wasser zu kommen, Toen was er begin ze komen. Je meerad deze hier gedurstet naar dem Wasser. En dan sagte der Psalmist, wie ein Hirsch lechst nach Wasserbächen, so lechst meine Seele, oh Gott, nach deiner Hilfe, dass du meine Probleme lösen würdest. Nein. So lechst meine Seele, oh Gott, nach dir. Nicht im ersten Sinne deine Dinge, deine Segnungen im geistlichen, im weltlichen Bereich. Das ist auch wichtig, ja. Der Herr ist uns mit alles zu helfen. Aber im ersten Sinn, nach dir, oh Gott, so lächst meine Seele, oh Gott, nach dir. Und bitte merke, als er das sagte, hat er sich in schwierigen Zeiten befindet. Aber er hat auch zu seiner Seele gesprochen. Wenn du dich wieder seelisch krank fühlst, depressiv fühlst, mache, was der Psalmist machte, Vers 12. Vers 11, wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? So er hat sich in schwierigen Zeiten befunden, aber er hat eine Hoffnung gehabt. Das wird nicht so fortdauern für zu einer langen Zeit. Mein Gott ist einfach zu treu. Ich weiß, das ist immer wieder in der Vergangenheit passiert. Ich habe mich nach seiner Gegenwart gesehnt und dann ist er letztendlich zu mir gekommen, hat er sein Versprochen mir gegenüber gehalten. Und er hat er mich wieder begegnet und meine Seele gesättigt. Deshalb Vers 12. Sprach er zu seiner Seele. Sprich zu seiner Seele, wenn du betrübt geworden bist. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott. Bitte höre, wir können Gott nur durch den Glauben gefallen. Dann kommen wir im Glauben zu ihm und wir wissen, er ist der Belohner von jeder Person, der nicht seine Segnungen suchen, sondern ihn suchen. Oder? Ist das, was in Hebräer 11, Vers 6 geschrieben steht? Wir sehnen uns nach ihm. Wir vertrauen darauf, wir werden ihm begegnen. Wir sind geschaffen worden, neu erschaffen worden, für dieses Ziel und Zweck, um den Herrn zu begegnen, immer besser kennenzulernen. Deshalb lesen wir, wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht schauen werden, werden wir ihm auf eine andere Weise, viel hervorragendere Weise, völligere Weise kennen, wie es jetzt der Fall ist. Was betriebst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Diese Zeit kommt noch. Herr, ich danke dir, du hast mich wieder begegnet. Du hast meine Seele wieder erfrischt mit deiner schönen, herrlichen Gegenwart. Dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und dann letztendlich, mein letzter Punkt. Was ist dann mit Maria passiert, nachdem sie den Herrn Jesus wieder auf diese wunderbare, köstliche Weise begegnet hatte? Vers 18, da kommt Maria Magdalena und verkündet das den Jüngeren, dass sie den Herrn Jesus gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Sie bekam das Vorrecht, das sogar die zwei wichtigsten Apostel nicht bekamen. Nur Paulus war möglicherweise ebenso wichtig als in Bezug auf ihre Dienste als Petrus und Johannes. Aber sie bekam das Vorrecht, das sogar diese zwei Apostel nicht bekamen. Die erste Frau, die erste Person, der erste Mensch, der das Vorrecht bekam, den anderen zu sagen, unser geliebten Herrn Jesus ist auferstanden aus dem Tod. Wir werden auf ewig in seiner Gegenwart leben und uns in ihn freuen. Wir sind dazu vorherbestimmt, um herrliche erste Liebesgemeinschaft mit ihm zu erfahren. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Ihr wisst, was in Jesaja 6 geschrieben steht, oder? Nachdem Jesaja, Gottes Prophet, den Herrn getroffen hat, auf eine wunderbare Weise im Tempel, und er wieder gereinigt worden ist von seiner Sünde, hat er die Stimme gehört. Wer werde ich senden? Wer wird für mich gehen? Hier bin ich, Herr. Sende mich. Die Leute, die der Herr am meisten benutzen, die meiste wunderbare, ewige, permanente Frucht für ihn tragen, um ihm auf diese Weise zu gefallen, wie wir davon lesen in Johannes Kapitel 15, wir müssen viel Frucht, mehr Frucht, dann letztendlich viel Frucht für ihn tragen. Diese Jünger sind die Jünger, die ihn am meisten begegnet haben, auf eine ganz persönliche Weise. Darf ich abschließen mit einer bestimmten Schriftstelle? Dann bin ich fertig. Ich verspreche euch die letzte Schriftstelle für heute, die Predigt von heute Morgen. Johannes Kapitel 14, Verse 21 und 23. Bitte merken, Geliebte, der Herr Jesus mag es, um seine Liebhaber zu belohnen mit seiner Gegenwart. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Die anderen Leute lügen sich selber an und sie lieben die anderen an, aber sie können mich nicht anlügen mit Erfolg. Nur die Leute, die meine Gebote festhält und sie befolgt, nur so eine Person liebt mich. Wer aber mich liebt, auf eine praktische Weise, durch praktisches Gehorsam, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Offenbaren, wie er sich, Maria offenbart hat, auf, nicht auf völlig dieselbe Weise, auf eine echte Weise durch den Geist. Vers 13, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Herr Jesus fühlt sich wohl in den Herzen und in den Gedanken von den Menschen, die ihm am meisten, am intensivsten lieben. Diese Liebe und die Erfahrung dieser Liebe und ihm zurückzulieben mit seiner eigenen Liebe übersteigt alle Erkenntnis. Lass uns das machen. Aber lass jeder einzelne von uns doppelt sicherstellen, ob wir wahrlich wiedergeboren worden sind. Weil wenn das tatsächlich der Fall wäre, wirst du auch sagen können, ich sehne mich mehr als nach alles andere, nach alle anderen, nach seiner Gegenwart. Wir werden noch viele schwierige Zeiten erfahren, glaube ich. Wir sind dazu vorherbestimmt. Aber bitte merken, der Herr ist mit uns. Und er wird uns durch diese Dinge hindurchführen, dazu bringen, um immer mehr von seiner Gegenwart zu spüren, von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft, von seiner Treue zu erfahren. Aber am meisten ihn zu lieben, ihn besser zu erkennen, immer mehr mit ihm und seiner herrlichen Liebe, seiner herrlichen Gegenwart erfüllt zu werden. Damit wir als einzelne Christen, als Familien und als Gemeinden, christliche Gemeinden, viel Frucht für ihn tragen können und werden, wie es passiert ist im Fall von Maria Magdalena. Amen. So, darf ich für uns ein Gebet machen, schnell? Bitte. Himmlischer Vater, ich denke, wenn wir ehrlich sein würden, werden alle sagen, was ich auch jetzt sage, ich sehne mich danach, um dich mehr mit einer intensiveren Liebe zu lieben als je zuvor. Bitte, Herr, wenn einige von uns nicht mehr ausgefallen sind aus unserer ersten Liebesbeziehung mit dir, bitte wiedererstelle uns in diese erste Liebesbeziehung mit dir. Wir wollen dich nicht enttäuschen, Herr Jesus. Wie die Gemeindemitglieder von Ephesus ist, macht er laut deine Aussage in Offenbarung 2, Vers 4 oder 5. Herr, lass uns nach deiner Gegenwart sehnen. Weil wenn du uns dann begegnen wirst, immer wieder, würdest auf unserem Lebensweg, in unseren schwierigen Umständen, in unseren leichten Umständen und Situationen, dann werden wir uns freuen wie Maria, wir werden dann wieder aufs Neue gestärkt werden. Und dann werden wir die Fähigkeit haben, geführt von dir in der Kraft deiner Liebe, geführt durch deinen Geist, um herauszugehen und andere zu stärken im Herrn Jesus, um zu den Verlorenen zu gehen, die armen verlorenen Leute, und sich für dich zu gewinnen. Herr, ich bete für diese Gemeinde. Ich danke dir für diese Gemeinde, für Andreas und seine Frau und für alle die Mitglieder dieser Gemeinde. Herr Jesus, bitte segne sie
Aber segne sie am meisten, indem sie sich, auch wie wir in Heilbronn, nach deine herrliche Gegenwart segnen würden, mehr als nach alles andere und nach alle anderen Dinge. Und lass sie dann durch dich gesättigt werden, immer wieder, damit sie strahlen werden von deiner Liebe, damit sie die lebendigen Briefe des Christus sein werden, wie wir auch und wie die anderen wahren Christen und Gemeinden. Wir wollen so gerne viel Frucht für dich tragen, aber Herr, lass uns dich immer besser kennenlernen. In der Kraft deiner Liebe, lass unsere Liebe für dich immer intensiver werden. Wir wollen dir gefallen. Wir wollen dem Vater im Himmel gefallen. Bitte befähige uns dazu. Bitte sei auch, wie es schon gebetet worden ist, mit jeder kranken Person, auch mit Inge, mit Richard, stärke sie, sei mit dieser Sohn vom Apolls und die anderen. Aber Herr, lass uns am meisten danach sehnen, dich zu begegnen. Und bitte sättige uns immer wieder mit dir selber. Mit dir selber. Wir wollen einen Dienst mit Erfolg für dich machen. Ja, Vater im Himmel, lass deinen Namen geheiligt werden, dein Königreich kommen und deine Wille geschehe auch in dem restlichen Tag. Wir danken dir für alles. Im Namen deines geliebten Sohnes. Amen.
Vielen Dank für dieses Wort.